Deutschlandfunk, der Tag.
When one of us falls through the cracks, soon enough those cracks will widen and take the rest of us down.
Wenn einer von uns durch die Risse fällt, werden die Risse größer und verschlingen den Rest von uns. Düster und anklagend hat sich Julian Assange heute vor dem Europarat in Straßburg präsentiert, bei seinem ersten Auftritt nach seiner unerwarteten Freilassung vor 3 Monaten. Schauen wir uns genauer an. Außerdem ein Blick auf die britischen Konservativen, die für unsere Korrespondentin Christine Heuer bei ihrem Parteitag in Birmingham gerade nicht den Eindruck machen, die richtigen Lehren aus ihrer verheerenden Niederlage ziehen zu wollen. Zum Start heute aber erste Einschätzungen zur Bodenoffensive Israels im Libanon. Das ist der Tag für diesen 1. Oktober 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Noch ist kaum abzusehen, wohin es noch führen wird, dass Israels Streitkräfte die Grenze zum Libanon überschritten haben. Vermutlich werden erst die nächsten Tage zeigen, wie massiv Israel seine Bodenoffensive anlegt, wo sie enden wird und welche Folgen das für den gesamten Nahen Osten haben könnte. Trotzdem haben wir unseren Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv um erste Einschätzungen gebeten.
Also israelische Bodentruppen sind seit heute Nacht im Libanon. Sie sind da rein und das betrifft das südliche Gebiet des Libanon. Es gibt auch jetzt Evakuierungsanordnungen von heute Mittag, die auf 20 Ortschaften im südlichen Libanon bezogen sind. Da gab es ziemlich heftige Töne von der israelischen Armee, die gesagt haben, alle sollen diese 20 Dörfer, Ortschaften verlassen. Wer da bleibt, wird als unser Feind betrachtet. Also die wollen da offenbar rein mit großer militärischer Stärke. Es gab auch eine Anweisung vom israelischen Armeesprecher, die verbreitet wurde im Libanon, dass Menschen nicht in das Gebiet südlich des Litani-Flusses fahren sollen. Dazu muss man vielleicht nochmal sagen, dass dieser Fluss 25, 30 Kilometer nördlich der Demarkationslinie, der ja eigentlich als die Grenze vorgesehen war einer demilitarisierten Zone laut dieser berühmten UN-Resolution 1701. Also da, bis dahin will offenbar Israel jetzt erstmal gehen und weil Israel sagt, ja, diese demilitarisierte Zone, die haben wir nicht. Jetzt sorgen wir selbst dafür, dass es sie gibt. Und das könnte auch jetzt erstmal der erste Operationsbereich dieser Bodenoffensive sein.
Und wenn du das so sagst, dann klingt das für mich nach Ankündigungen nach Informationen der israelischen Streitkräfte. Wir haben jetzt das und das vor, wir haben das und das gemacht. In der Nacht haben wir die Grenze mit Einheiten überschritten. Gibt es denn Berichte über Kämpfe in dieser Region?
Ja, es gibt Kämpfe, Berichte über Kämpfe. Das wurde auch von der israelischen Armee bestätigt. Ein Armeesprecher hat gesagt, man sei in heftige Kämpfe verwickelt worden. Aus dem Libanon hören wir, dass die Hisbollah sagt, man habe die heranrückenden Soldaten mit Granaten beschossen. Gestern in der Nacht ist das ja losgegangen mit heftigem Artilleriefeuer von der israelischen Seite. Da hat man offenbar versucht, erstmal den Weg zu bahnen und da eben die Hisbollah anzugreifen und zu schwächen, sodass eben dieser Widerstand, der da zu erwarten ist, jetzt in den nächsten Stunden und Tagen weniger wird. Aber offenbar gibt es dann trotzdem noch Kämpfe und die Hisbollah ist natürlich auch geübt, die kennt das Gebiet sehr gut, die ist auch darin erfahren, im Zweifelsfall den Truppen auch Hinterhalte zu legen und die Truppen in schwierige Situationen zu bringen. Das ist ein Szenario, was Israel ja lange vermieden hat und jetzt ist man mittendrin und die Hisbollah ist noch da und wird Israel auch versuchen zu bekämpfen.
Was macht eigentlich die reguläre Armee des Libanon?
Die reguläre Armee des Libanon hat sich zurückgezogen. Das war gestern schon eine Ansage. Da wurde angeordnet, dass alle Truppen, die dort in diesem südlichen Gebiet sind, sich zurückziehen sollen. Da will man offenbar halt nicht ins Feuer geraten. Man will dafür sorgen, dass das eben eine Auseinandersetzung ist zwischen Israel und der Hisbollah, nicht etwa zwischen Israel und dem Libanon. Und das ist auch das, was die israelische Seite sagt. Die sagen, wir kämpfen gegen die Hisbollah, nicht gegen die Menschen im Libanon. Aber die Folgen sind natürlich, auch das hören wir aus dem Libanon, auch von UN-Organisationen, dass jetzt inzwischen landesweit über 1 Million Menschen auf der Flucht sind und sich versuchen, in Sicherheit zu bringen. Die humanitäre Lage ist da wirklich verschärft inzwischen. Und das kann sich natürlich mit dem weiteren Vorrücken der Truppen in den nächsten Tagen noch verschärfen.
Jetzt spricht Israel ja ausdrücklich von einer begrenzten militärischen Operation. Was ist damit, soweit du das erkennen kannst, gemeint?
Ja, man könnte sagen, die Grenze könnte sein eben dieser berühmte Litani-Fluss, diese Grenze, die UN-Resolution 1701 gezogen hat, dass man bis dahin geht und dieses Gebiet demilitarisieren will. Das wäre dann schon mal ein bisschen mehr an Sicherheit für die Menschen in Israels Norden. Denn von diesem Gebiet aus wurden viele Angriffe gestartet. Seit dem 8. Oktober, also einen Tag nach dem Terrorüberfall aus dem Gazastreifen, hat die Hisbollah ja angefangen, Israel zu beschießen. Seitdem tausende Raketen, Drohnen, Mörser abgefeuert. und die Menschen dort im Norden halt terrorisiert, sodass jetzt immer noch über 60.000 nicht in ihren Häusern sind. Und das kommt aus diesem Gebiet, weil die Waffen auch nicht weit reichen und damit hätte man etwas mehr an Sicherheit. Auf der anderen Seite ist die Hisbollah aber auch in Beirut, das haben wir gesehen durch die schweren Luftangriffe, die es dort gab, auch heute wieder in der Nacht. Da hat man offenbar in der Nähe des Flughafens ein Waffenlager aus der Luft angegriffen. Und auch in der Beka-Ebene, das ist so ein bisschen östlich von Beirut, 100 Kilometer etwa nördlich der Grenze. Baalbek ist vielleicht ein bekannter Ort. Auch das ist eine Hochburg der Hisbollah. Auch da gab es immer wieder Angriffe. Auch dort sind mutmaßlich Raketen stationiert, die dann Israel treffen können, wenn sie abgefeuert werden. Lang- und Mittelstreckenraketen. Naja, und die Gefahr besteht natürlich schon, dass die Bodenoffensive, die man jetzt vielleicht erstmal nur auf den Süden vorgesehen hat, geplant hat, dann nicht ausreicht und dass man weitergehen soll. Da gibt es auch historische Erfahrungen. 1982, da war es so im Libanon-Krieg, dass dann auf einmal israelische Truppen vor Beirut standen und da halt beschossen haben. So eine Situation will man, glaube ich, vermeiden, aber die Frage ist, ob es geht.
Das heißt aber auch, erklärtes Ziel Israels ist, für mehr Sicherheit für die Einwohner, für die Bewohner entlang der Grenze zu sorgen. Viele von denen, du hast das beschrieben, sind geflohen und Israel sagt, das werden wir in Zukunft nicht mehr so handhaben können. Wir schaffen jetzt Raum dafür, dass es unserer Bevölkerung, dass die in größerer Sicherheit leben kann.
Genau, also es gibt ein kurzfristiges Ziel, will ich mal sagen, und da ist die Regierung auch in der Pflicht. Da gab es viel Kritik daran, dass das, was jetzt passiert, nicht viel früher passiert ist. Das sagen die Menschen im Norden. Warum habt ihr nicht schon längst dafür gesorgt, dass diese Bedrohung aufhört, dieser tägliche Beschuss, die täglichen Drohnenangriffe? Die wollen zurück in ihre Häuser und es gibt viel Zustimmung zu dem, was Israels Armee jetzt da tut. Die sagen, das hätte schon längst passieren müssen. Das ist das kurzfristige Ziel, dass die Menschen dort wieder hin können in ihre Häuser. Das längerfristige Ziel ist dann aber, dass man tatsächlich die militärischen Fähigkeiten der Hisbollah zurückbombt in einen Zustand von vor 10, 20 Jahren, will ich mal sagen. Dass die Bedrohung dadurch auch abnimmt. Denn die Hisbollah, die ist in den letzten Jahren immer bedrohlicher für Israel geworden. Auch ausgestattet eben und unterstützt durch den Iran hat sie Waffen, das wird zumindest hier in Israel so gesagt, die jeden Punkt in Israel treffen können, die hohe Sprengladungen transportieren können und deswegen auch viel zerstören können. Also da will man die Bedrohung, die von der Hisbollah ausgeht, auch reduzieren und damit sich sozusagen mal wieder Zeit gewinnen, dass die Bedrohung nicht so akut ist und dass man die Hisbollah ja in einen Zustand zurückbringt, in dem sie weniger bedrohlich für Israel ist.
Lass uns noch über Benjamin Netanyahu sprechen. Sein Kurs mit Blick jetzt auf den Gaza-Krieg ist in Israel selbst ja schon lange sehr heftig umstritten. Es gab da viel Widerstand aus der Bevölkerung, manchen politischen Widerstand. Wie steht es jetzt um diese Bodenoffensive? Hat er da politisch im Land zunächst mal die Rückendeckung?
Also gerade ist er, wenn das nicht alles ein bisschen kurzfristig wäre, auch so eine Art von Phönix aus der Asche. Also er ist jetzt tatsächlich wieder der, der in den Umfragen wieder ordentlich zulegt, der viel Zustimmung bekommt für das, was er tut und was er angeordnet hat, nämlich die gezielten Angriffe auf die Hisbollah, die Israel bedroht. Und er kann sich jetzt wieder profilieren als der, der für Israels Sicherheit sorgt. Das ist seine Paraderolle und da gerät natürlich vieles andere auch in den Hintergrund. Also zum Beispiel der Krieg in Gaza, der immer noch läuft, die Verantwortung von Netanyahu, die er auch trägt, dafür, dass dieser Angriff aus dem Gazastreifen überhaupt möglich war, die rechtsextreme Regierung, die ihm zur Macht verhilft, all das ist jetzt tatsächlich ziemlich weit nach hinten gerutscht und es gibt große Zustimmung, wenn man hier mit Leuten spricht, selbst im relativ liberalen Tel Aviv, dann sagen die Menschen, na klar, das muss jetzt passieren, wir müssen die Hisbollah zerschlagen, wir müssen uns wehren, die Bedrohung muss abnehmen und Netanyahu tut das Richtige.
Letzter Punkt, Jan-Christoph, die USA, Israels wichtigster und engster Verbündeter, hat immer gedrängt, lass das mit dieser Bodenoffensive, wir raten streng davon ab. Sagt Netanyahu, auch dort hat er jetzt Unterstützung?
Also offenbar gibt es Unterstützung dafür. Es gab jetzt auch wieder Telefonate zwischen den beiden Verteidigungsministern. Die tragen den Kurs offenbar mit. Möglicherweise hat Netanyahu denen gesagt, das ist eine begrenzte Operation. Auf der anderen Seite ist die Erfahrung natürlich der USA, dass Druck, den sie ausüben, auch nicht viel bringt. Und deswegen lässt man Israel jetzt erstmal machen und liefert weiter auch die Waffen, die nötig sind, um die Hisbollah zu bekämpfen.
Aufmerksamkeit ist garantiert, wenn sich Julian Assange das erste Mal zu Wort meldet, 3 Monate nach seiner unerwarteten Entlassung aus der Haft, nach Hausarrest, Botschaftsasyl und Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis, 14 Jahre alles in allem. Ein Vorkämpfer für die Presse- und Meinungsfreiheit, für die einen, für die anderen einer, der die Sicherheit der USA und Menschen in Gefahr gebracht hat. Heute ist er vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats aufgetreten. Und was es mit diesem Termin auf sich hatte, das hat mir meine Kollegin Annabel Brockhus erklärt.
Der unmittelbare Anlass ist, dass der Europarat, die Parlamentarische Versammlung des Europarates, morgen nochmal über Julian Assange, seine Inhaftierung und die Verurteilung debattieren möchte. Denn dazu muss man wissen, dass der Europarat sich in der Vergangenheit immer wieder mit Assange auseinandergesetzt hat. Abgeordnete haben ihn besucht, sie hatten auch mal eine Resolution vorbereitet, in der es hieß, er müsse sofort freigelassen werden. Und der Menschenrechteausschuss, der Assange jetzt halt eingeladen hat, wirft der USA einerseits vor, dass sie ja, unverhältnismäßig schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben haben, dass es eine unverhältnismäßig hohe Strafe sei. Sie hinterfragen, warum Assange als Whistleblower verfolgt wird und nicht die US-Soldaten, die zum Beispiel in dem Video zu sehen sind, die WikiLeaks 2010 geleakt hatte. Und es geht nicht nur um die USA, sondern auch um Großbritannien, wo Assange inhaftiert war. Dahinter fragen sie halt, warum saß er denn 5 Jahre in diesem Gefängnis in Belmarsh, wo sonst nur Menschen sitzen, die wegen Terrorismus verurteilt wurden. Und es standen ja auch immer wieder die Vorwürfe psychischer Folter und menschenunwürdiges Verhalten im Raum. So, deswegen hat der Menschenrechteausschuss Assange eingeladen, um mit ihm über diese Sachen zu sprechen.
Und wie müssen wir uns das vor Ort vorstellen? Er kommt in einen großen Saal und da ist ein großes Rund an Menschen, eben, die in diesem Menschenrechtsrat sitzen. Und dann wird er befragt oder er macht eine Aussage oder wie ist das gelaufen?
Genau, also ich würde sagen, so das, was wir sehen konnten heute von dem Ausschuss, da saßen vielleicht so 30, 40 Menschen. Und er wurde dann begrüßt in dieser Ausschusssitzung und hat dann etwa 15 Minuten lang eine Ansprache gehalten. Ja, so einen kleinen Rückblick gegeben, wie das war von der Gründung WikiLeaks, was sie aufgedeckt haben, wie er aber auch den Zustand der Pressefreiheit jetzt beurteilt nach seinem Urteil und nach seiner Inhaftierung. Und nachdem er dann da 15 Minuten seine Rede gehalten hatte, die er auch wirklich detailliert, also wortgenau aufgeschrieben hatte, durften die Abgeordneten, die da saßen, ihm dann Fragen stellen. Jeder Abgeordnete hatte eine Frage. Nachfragen waren auch nicht erlaubt, obwohl das einer versucht hat. Und da hat er dann auch drauf geantwortet. Insgesamt war er dann etwa 1,5 Stunden vor Ort und hat dann am Ende ein paar Minuten, bevor offiziell Schluss sein sollte, abgebrochen, weil er erschöpft war, weil er müde war. Das hat er dann selber gesagt. Und der Vorsitzende des Ausschusses hat ihm dann die Möglichkeit gegeben, Herr Assange, wenn Sie es nicht schaffen mehr, dann können wir hier auch Schluss machen. Mhm. Und das hat er dann auch angenommen.
Nachdem er freigekommen ist vor 3 Monaten, relativ unerwartet, war ja viel davon die Rede, ob und in welch schlechter Verfassung Assange selber ist. Seine Frau hat dazu einiges gesagt, ja auch seine Anwältin war in den vielen Jahren. Wie hat er heute auf dich gewirkt nach diesem Augenblick der Pause, den er gehabt hat in den letzten 3 Monaten?
Also der erste Eindruck war auf jeden Fall sehr gefasst, sehr ruhig, aber auch sehr deutlich in seiner Wortwahl, vor allem in der Rede. Als dann die Fragen kamen, da hat man zunehmend gemerkt, dass es ihn anstrengt. Er hat nach Worten gerungen, er hat sich immer wieder räuspern müssen, Pausen machen müssen. Und er hat auch ganz klar formuliert am Anfang, dass er über bestimmte Sachen nicht sprechen kann, weil er noch nicht so weit ist. Also er kann noch nicht darüber sprechen, was zum Beispiel in Belmarsh passiert ist, in der Haft. Er sagte nur, dass es ein Kampf gewesen sei, am Leben zu bleiben, sowohl mental und körperlich, und dass man diese Isolation in der Haft schwer vermitteln könne. Er sagte da, es werde einem etwas von sich selbst entzogen. Und es hat auch ein Abgeordneter dann aus Großbritannien versucht, ihn genauer nach diesen Haftbedingungen zu fragen, und da hat er einfach nicht drauf geantwortet. Er hat dann einfach mit was anderem weitergemacht, weil er da einfach gesagt hat, das kann ich nicht und das will ich nicht.
Komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück, finde ich sehr interessant. Was war denn, wenn es so etwas überhaupt gab, eine zentrale Botschaft von ihm heute bei dieser Aussage vor dem Europarat?
Also seine zentrale Botschaft war ganz klar, das, was ihm passiert ist, das war ein Präzedenzfall. Also dieses Spionagegesetz, unter dem er verurteilt wurde, das gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er ist der erste Journalist, der darunter verurteilt wurde. Und das hat er auch nochmal ganz klar gemacht. Wenn mir das passieren kann, dann kann das auch anders passieren. Das ist sozusagen dieser erste Riss, von dem er da spricht, was wir in dem Ton gerade gehört haben, ja. Und da sagt er halt, die Pressefreiheit ist in Gefahr, wenn Amerikaner oder sagen, wir können jemanden verurteilen, der sich in Europa, in europäischen Medien also was veröffentlicht hat, der nicht mal US-Amerikaner ist. Das hat er auch gesagt. Er hat gesagt an einer Stelle, die Meinungsfreiheit gelte anscheinend nur für US-Amerikaner und für Europäer und andere Staatsangehörige gilt sie nicht mehr. So. Und das war eigentlich die ganz zentrale Botschaft, die er heute hatte und hat dann auch aufgefordert, dass man Journalisten in Europa besser schützen müsste, eigentlich auch weltweit. Aber weil er nur mal vor dem Menschenrechteausschuss des Europarats gesprochen hat, ging seine Botschaft auch ganz klar an diesen Ausschuss, dass sie sich einsetzen müssten dafür, dass der Journalismus und Journalisten geschützt werden.
Nun wissen wir ja alle, dass es nicht nur viel Lob und Bewunderung und Respekt für die Arbeit von Julian Assange als Whistleblower gibt und für all das, was er dadurch ertragen musste in den vielen Jahren, sondern es gibt natürlich auch kritische Stimmen, die sagen, er hat Menschenleben in Gefahr gebracht mit der Arbeit, so wie er sie getan hat. Gab es einen Moment, wo er selber reflektiert hat darüber, dass er heute Dinge anders machen würde, dass er es möglicherweise auch im Rückblick und mit einigem Abstand jetzt etwas anders sieht?
Es gab tatsächlich einen Moment der Reflexion, aber nicht, dass er selbstkritisch gewesen wäre. Also es kam von einem Ausschussmitglied die Frage, ob er das heute nochmal so tun würde oder ob er was anders machen würde, auch mit diesem Hinblick darauf, dass er vielleicht dann nicht im Botschaftsasyl gesessen hätte oder im Gefängnis gewesen wäre. Und dann sagte er zwar nicht direkt, er hätte nichts anders gemacht, aber er sagte dann, naja, sie hätten damals nicht so viele Ressourcen gehabt. Und wenn er es nochmal machen würde mit mehr Ressourcen, dann wäre ja die Strahlkraft seiner Veröffentlichungen oder der WikiLeaks-Veröffentlichungen viel größer. Und das wäre schon gut. Das Einzige, was er anders machen würde, da blieb er aber auch sehr vage, wäre die Medien, mit denen er damals kooperiert hat, anders auszuwählen. Weil er hätte halt erst hinterher festgestellt, wem er vertrauen könnte und wem nicht. Da war er so ein bisschen kryptisch. Aber ja, das war sozusagen seine Reflexion von Selbstkritik im Sinne, dass er Menschenleben dadurch in Gefahr gebracht hat, war heute nichts zu hören.
Lass mich nochmal anknüpfen an diese Fragerunde möglicherweise, weil du ja erzählt hast, dass er in einigen Punkten klar gemacht hat, über was er nicht sprechen kann, weil er einfach noch nicht an diesem Punkt ist und das zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen kann. Da geht es beispielsweise um die Haftbedingungen in Großbritannien. War das nicht gewisserweise eine Enttäuschung für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier da im Rund, weil der Europarat, wenn ich es richtig weiß, ja gerade da sehr kritisch drauf schaut, einen Bericht darüber erstellen will und aufklären will, und Großbritannien fordert aufzuklären, wie es zu diesen Haftbedingungen kommen konnte. In einer Resolution wurde er auch als politischer Gefangener beschrieben.
Da gab es auch diesen einen Moment, wo man die Unzufriedenheit im Saal auch ein bisschen spüren konnte. Ich hatte das ja gerade schon gesagt, es gab ein Ausschussmitglied, das nach Haftbedingungen gefragt hatte und wollte dann noch eine Nachfrage stellen, weil Assange eben nicht geantwortet hat oder die Frage nicht beantwortet hat, keine Details dazu geliefert hat, keine Fakten, keine Aussagen gemacht hat. Und dann wurde er direkt von dem Vorsitzenden des Ausschusses zurechtgewiesen, dass wirklich nur jeder eine Frage stellen darf. Und ich fand interessant, dass es dann auch die einzige Frage war zu den Haftbedingungen. Ich weiß nicht, ob die anderen Ausschussmitglieder sich alle ja darauf berufen haben, dass Assange selber gesagt hat, er spricht nicht drüber. Aber die anderen Fragen waren dann alle sehr zum Zustand der Pressefreiheit, wie er das bewertet oder waren auch einfach, schön, sie hier zu sehen als freier Mann. Das haben auch sehr viele Ausschussmitglieder gesagt, wenn sie ihre Fragen eingeleitet haben. Also wirklich konkrete Fragen zu diesen Haftbedingungen kamen, abgesehen von dem einen Mitglied, nicht. Insofern ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn der Menschenrechtsausschuss darüber konkret sprechen will. Jetzt ist ja morgen noch die Debatte im großen Plenum. Es bleibt abzuwarten, welche Informationen sie da noch einbringen. Zu dem Aspekt, dass Assange ein politischer Gefangener ist, hat er selber gesagt an einer Stelle, ja, das bin ich oder das war ich, weil die Politik einfach die Gesetze so geformt hat, wie sie wollte. Also er meinte, vor den Veröffentlichungen damals habe er sehr genau analysiert, welche Gesetze sozusagen da sind und gegen was er verstoßen könnte und wie weit er gehen kann dann mit seinen Veröffentlichungen. Und er hat halt nie damit gerechnet, dass jetzt USA zum Beispiel mit dem Spionagegesetz kommen und das anwenden werden. Und da sagt er halt, das haben halt mächtige Kräfte in den USA so ausgelegt und deshalb sei er ein politischer Gefangener, ja.
Es ging also viel um die Vergangenheit, natürlich, naturgemäß, weil der Europarat da Aufklärung verlangt und Aufklärung liefern will. Hat Julian Assange denn irgendwie zu erkennen gegeben, wie er sich seine eigene Rolle für die Zukunft vorstellt? Hat er etwas vor? Will er sich weiter engagieren? Und wenn ja, wo und wie?
Nein, dazu hat er heute tatsächlich gar nichts gesagt. Also er hat wirklich nur auf die Vergangenheit geschaut. Er hat für die Pressefreiheit plädiert. Da kann man so ein bisschen rauslesen, das ist immer noch sein Thema, seine Herzensangelegenheit, auch aufgrund der eigenen Geschichte natürlich. Aber weil er eben auch dann so erschöpft war, hat er dann auch ganz konkrete Fragen, was zum Beispiel die Situation von Journalistinnen und Journalisten in Kriegsgebieten wie der Ukraine und im Gazastreifen angeht, hat er dann zum Beispiel auch abgegeben an den WikiLeaks-Chefredakteur Christian Robson, der auch noch dabei war, und hat ihm das sozusagen überlassen, da zu antworten. Also heute wurde nicht klar, was Julian Assange in der Zukunft vorhat.
Die älteste und erfolgreichste Partei in Großbritannien. Diesen Nimbus hat die britische Conservative Party verloren. Die letzten Unterhauswahlen haben die konservativen Tories krachend verloren, und zwar mit dem schlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte überhaupt. Die Partei steht also vor einem Scherbenhaufen. Und wie soll es von dort jetzt weitergehen? Um diese Frage dreht sich gerade so ziemlich alles auf dem Parteitag der Tories in Birmingham. Und dort hört und sieht sich meine Kollegin und unsere Korrespondentin Christine Heuer in diesen Tagen um. Grüß dich, Christine.
Ja, hallo Jasper.
Wir haben da einige Geräusche im Hintergrund. Klingt, als wenn wir an einem Ort sind, wo viele Menschen zusammen sind. Wo bist du gerade?
Ich bin gerade auf der Pressetribüne beim Parteitag im Kongresszentrum hier in Birmingham. Um mich herum natürlich ein Haufen Journalisten. Und dann ist diese Tribüne rum um einen großen Saal, eine große Halle, eine große offene Halle. Und in der sind die Delegierten und diskutieren. Und es gibt Podienveranstaltungen. Daher die vielen Geräusche im Hintergrund.
Also das war eine verheerende Niederlage bei den Unterhauswahlen. Wie ist dein Eindruck? In welchem Zustand ist die Partei jetzt bei diesem Treffen in Birmingham?
Ja, das war eine verheerende Niederlage, nur um das mal nochmal deutlich zu machen. Die Tories haben 2/3 ihrer Abgeordneten verloren bei dieser Wahl. Und ich finde, gemessen daran ist die Stimmung erstaunlich aufgeräumt. Es könnte sein, dass die Partei immer noch nicht wirklich verstanden hat, was die Wähler ihnen sagen wollten, dass sie in dem Zustand, in dem sie jetzt sind, nämlich für die Mehrheit einfach nicht mehr wählbar sind. Mit Zustand meine ich intern zerstritten. Sie bieten Losungen an statt Lösungen. Sie sind immer mit sich selbst beschäftigt. Erst die Partei, dann kommt lange nichts. Und dann kommt vielleicht irgendwann das Land.
Rishi Sunak ist als Premierminister abgewählt worden. Er ist nach der Niederlage auch als Parteichef abgetreten. In ein paar Wochen soll ein Nachfolger gefunden sein. Das Rennen prägt, unterstelle ich jetzt mal, auch den Parteitag, auf dem du bist. 4 Kandidaten bewerben sich ja. Gib uns eine Ahnung, eine Vorstellung davon, um wen es dabei geht.
Ja, es ist tatsächlich so, dass diese Kür den gesamten Parteitag bestimmt. Rishi Sunak war hier nur ein paar Stunden, der hält nicht mal mehr eine Rede. Alles dreht sich um diese 4 Kandidaten. Das sind 3 Männer und eine Frau, alles bekannte Gesichter. Alle waren in den letzten Jahren Teil der wechselnden Tory-Regierungen. Da ist zuerst die Frau, Tammy Badenoch, kurz beschrieben eine Kulturkämpferin gegen alles, was mit Vogue beschrieben werden kann. Der zweite ist Robert Jenrick, der galt früher als gemäßigter Tory, hat einen Rechtsruck hinter sich, ist jetzt ein Vorkämpfer für den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dann Nummer 3, James Cleverly, der will das Ruanda-Modell wiederbeleben, das ja gescheitert ist. Er hatte es vorher aber nach Ohrenzeugen als Batshit bezeichnet, als völlig bekloppt. Und Nummer 4, Tom Tugendhat, das war ein Remainer. Der gilt als Zentrist in der Partei. Das hat ihn aber nicht gehindert, in die Regierung von Liz Truss einzutreten, die nun alles andere als gemäßigt war. Und zuletzt hat er auch seine Position zur Europäischen Menschenrechtskonvention aufgeweicht und sagt jetzt, ja, auch er würde den Austritt prüfen, um irreguläre Zuwanderer zu stoppen.
An welchem Punkt in diesem Rennen dieser vier sind wir gerade?
Die stellen sich hier der Parteibasis vor in sogenannten Hustings. Das sind Diskussionsrunden, Podiumsdiskussionen, wo die Delegierten auch Fragen stellen können. Die stellen sich hier mehrfach täglich eigentlich vor. Das große Finale ist morgen. Dann wollen alle jeweils 20 Minuten Reden halten. Das wird der ganz große Test, wie sie dann bei der Basis abschneiden. Das nächste, was passieren wird, ist dann aber, dass die Fraktion zwei von diesen vier rauswählt. Und dann bleiben eben zwei übrig. Wer von den beiden das wird, darüber stimmt dann die Parteibasis in einem Mitgliederentscheid ab. Und das Ergebnis werden wir dann Anfang November erst haben.
Gibt es denn so etwas wie eine Favoritin oder einen Favoriten?
Ich würde auf Robert Jenrick am ehesten tippen. Er liegt fast gleich auf mit Cammy Badenoch. Das sind beides Kandidaten, die eben nicht aus der Mitte der Partei kommen, sondern eher auf dem rechten Rand zu Hause sind oder auch sehr deutlich auf dem rechten Rand zu Hause sind. Und die Frage ist dann eben, bei Jenrick sind wir alle ziemlich sicher, dass der in den letzten beiden, die dann übrig bleiben, dass er einer von denen sein wird. Die Frage ist, ob die Fraktion vorher Cammy Badenoch rauswählt. Das sieht im Moment so aus. Das könnte passieren, weil viele in der Fraktion glauben, Cammy Badenoch taugt nicht so richtig, die Partei zu führen. Und dann würde eben beim Mitgliederentscheid Zentrist antreten gegen jemanden vom rechten Rand. Und ich sage es mal ganz deutlich, die Parteibasis wählt eigentlich immer die Figur, die auf dem rechten Rand zu Hause ist. Also das wäre in diesem Fall Robert Jenrick.
Und ist das ein bisschen auch schon die Antwort auf diese entscheidende Frage, die im Raum steht? Welchen Weg will die Partei nach dieser historischen Niederlage einschlagen? Ich höre bei dir durch. Also es gibt gute Chancen, dass es nach rechts geht.
Ja, das denke ich, denn wer Parteichef wird, der bestimmt natürlich den Kurs. Und wenn es ein Rechter wird, wie zum Beispiel Jenrick, dann geht es so weiter wie vorher. Dann werden die Tories versuchen, sich in der Opposition mit möglichst radikalen Forderungen zu profilieren, vor allem beim Thema Zuwanderung, das auch hier für die Bevölkerung ein ganz zentrales Problem ist. Und wenn es jemand vom rechten Rand wird, dann erwarte ich keine Rückkehr in die Mitte der Partei, wo wir mal irgendwann waren vor Cameron. Diese Geschichte mit dem Rechtspopulismus, die dauert ja auch für die britischen Tories schon eine ganze Weile an. Das hat eigentlich begonnen mit dem Brexit-Referendum und seitdem nie wieder aufgehört. Und seitdem warten eigentlich viele gemäßigte Tories darauf, dass die Partei sich wieder mehr ins Zentrum bewegt. Bisher hat das nicht geklappt. Hier wäre eine Chance, das zu ändern. Aber es sieht im Moment nicht so aus, als würde die Partei diese Chance ergreifen.
Und wenn du sagst, die Partei bewegt sich tendenziell, zumal wenn es nach der Parteibasis geht, eher in Richtung rechter Rand. Da gibt es ja seit einiger Zeit wieder, muss man sagen, eine Partei, die von sich reden macht, Reform UK von Nigel Farage. Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden? Konkurrieren die dann quasi um die gleichen Wählerinnen und Wähler oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das kannst du dir genauso vorstellen. Reform UK hat den Tories den Kampf angesagt. Nigel Farage war maßgeblich daran beteiligt, dass es hier überhaupt das Brexit-Referendum und dann den Austritt aus der Europäischen Union gegeben hat. Das ist ein begnadeter Demagoge. Er ist gefährlich für die Tories. Er hat auch Labour den Kampf angesagt. Und bisher war Reform UK immer so eine Ein-Mann-Partei. Alles drehte sich nur um Farage. Aber er baut sich gerade eine bürgerliche Parteibasis auf mit Leuten aus der Mittelklasse. Das sind höfliche, zugewandte, vernünftige Menschen, überhaupt keine Verschwörungstheoretiker oder Schreihälse vom rechten Rand. Ich war letzte Woche beim Parteitag von Reform UK auch hier in Birmingham und da habe ich selbst erlebt, welche Klientel das ist. Das sind enttäuschte Wähler, die sich ärgern, dass die Konservativen in der Regierung keine Politik gemacht haben, sondern vorwiegend Sprüche. Das sind Leute, die wollen konkrete Veränderungen in ihrem Alltag und das trauen sie Nigel Farage inzwischen mehr zu als den Konservativen oder den Sozialdemokraten. Das heißt jetzt nicht, dass Reform UK in Wahlen die Tories überholt, Aber er kann beiden großen Parteien sehr, sehr viele Wähler wegnehmen. Es war schon im Juli so bei den Parlamentswahlen, dass die Tories nur noch 9% vor Reform UK lagen. Das ist jetzt von deutschen Verhältnissen, wenn man das versucht zu übersetzen, nicht wirklich weit entfernt.
Und wenn ich es jetzt nochmal auf den Punkt bringe, also dieser Kurs möglicherweise sich bei den Wählern am rechten, am populistischen Rand anzubiedern oder sich denen ein Angebot zu machen. Wie erfolgversprechend kann eine solche Strategie sein, wenn du uns gerade beschrieben hast, welches Potenzial du in dieser Partei, in der Bewegung von Nigel Farage siehst?
Ja, das ist so ein bisschen more of the same. Da frage ich mich schon, wie erfolgreich das sein kann. Wir haben eigentlich ja immer wieder gesehen und erlebt, dass man den Populisten nicht das Wasser abgräbt, indem man sie kopiert, sondern dass die Leute dann lieber das Original wählen. Also ich bin skeptisch, ob dieser Versuch, wenn es wirklich so kommt, wie es jetzt sich abzeichnet, ist ja auch immer noch ein Fragezeichen dran, wie hier die Wahlen bei den Tories ausgehen, wer neuer Vorsitzender wird und welchen Kurs die Partei dann tatsächlich einschlägt. Aber more of the same, Reform UK oder Farage zu kopieren, halte ich persönlich nicht für besonders erfolgversprechend.
Und das war der Tag für diesen 1. Oktober 2024. Das Team heute Moritz Küpper und Jasper Barenberg. Und tschüss.